Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wer den Ukraine-Konflikt verstehen will, sollte versuchen, auch den russischen Präsidenten Putin zu verstehen. Versuchen, die Welt durch seine Augen zu sehen. Was er will, hat er in den vergangenen Wochen öfter formuliert. Er will Sicherheitsgarantien für sein Land, heißt vor allem keine NATO-Osterweiterung, also auch keine Aufnahme der Ukraine in die NATO und keine US-Soldaten in Ost- und Mitteleuropa. Das die großen Forderungen. Mit seiner Entscheidung gestern, die Separatistengebiete in der Ostukraine als unabhängige Staaten anzuerkennen und den Einmarsch russischer Truppen in die Ostukraine anzuordnen, hat er der Diplomatie erst einmal ein Ende gesetzt. Ist sein Handeln dennoch rational nachzuvollziehen? Fragen wir einen Mann, der Putin auch gut kennt, den Dokumentarfilmer und Journalisten Hubert Seipel, auch Autor der Bücher Putin, Innenansichten der Macht und Putins Macht, warum Europa Russland braucht. Einen schönen guten Tag.
Grüße Sie.
Herr Seipel, können Sie nachvollziehen, warum Putin jetzt diesen Schritt gegangen ist?
Rein politisch nachzuvollziehen, er war fast vorhersehbar in einer bestimmten Art und Weise. Sie haben es vorhin selber gesagt, die beiden Maximalforderungen, die er gestellt hat, nämlich sozusagen, die NATO soll sich auf 1997 wieder zurückziehen und die anderen Soldaten sollen abziehen, ist das, was ihn im Grunde genommen während seines politischen Lebens ganz stark besetzt hat, nämlich die Frage der Sicherheit. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, was ich gestern gesehen hatte, war ein hochemotionaler Wladimirovich Putin. Der Druck, den er sozusagen gezeigt hat, dass er dem sozusagen in einer Stunde Rede freien Lauf gelassen hat, zeigt einem, dass er auch selber im Grunde genommen ziemlich, wie soll man sagen, angespannt ist. Aber zurück zu den Punkten, die dazu gekommen sind, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Die einfachste Variante, die wir haben, ist, wenn Sie sich zurückerinnern, der Minsk-II-Vertrag. Also 2015 haben Vertreter der Ukraine, Russland und der selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk damals beschlossen, einen Friedensplan zu entwickeln. Und der wesentliche Punkt in diesem Plan war damals gewesen, eine Verfassungsänderung, ein neues Gesetz, mit dem die Ukraine den Oblasten Donetsk und Luhansk einen besonderen Status gewährt und dort Wahlen ermöglicht. Das heißt, es sollte dann dort gewählt werden unter Aufsicht der OSZE und die sollten sich entscheiden, ob sie jetzt stärker unabhängig oder nicht unabhängig werden wollen. Das hat nicht stattgefunden die letzten 5 Jahre. Vor 2 Jahren in Paris gab es das Treffen von dem französischen Präsidenten, von Frau Merkel, dem ukrainischen, also dem neuen ukrainischen Präsidenten, Herr Zelensky, und natürlich von Putin. 4 Monate vorher haben die alle durchverhandelt, dass auf dieser Demarkationslinie 400 Kilometer lang alle Waffen weggeräumt werden sollten. Mhm. Und Herr Zelensky, der einen grandiosen Wahlsieg hatte in der Ukraine, erklärte Frau Merkel im ersten Treffen, machen wir nicht. Will ich nicht, kann ich nicht. Und dann hat er erklärt, warum er das nicht machen will. Er hat gesagt, ich bin innenpolitisch unter Druck. 2 Tage vorher haben 15.000 Anhänger von Poroschenko ihn als Vaterlandsverräter auf dem Maidan bezichtigt. Also der war sehr unter Druck und hat deswegen auch diese Umsetzung blockiert zu einem Teil. So, das war so eine Ausgangslage und es hat sich die letzten 2 Jahre nichts verändert in diesem Punkt.
Aber die Waffen ruhen lassen, das gilt natürlich auch für die andere Seite.
Absolut.
Das ist ja ein gegenseitiger Vorwurf, der über die Jahre läuft. Aber nochmal auf die Anfangsfrage zurückzukommen. Ich hatte Sie ja gefragt, ob das rational nachvollziehbar ist. Sie sagen politisch nachvollziehbar, aber können Sie es auch wirklich rational nachvollziehen? Es ist ja quasi ein absoluter Tabubruch, was da geschehen ist. Quasi eine Kriegserklärung. Kann man im 21. Jahrhundert wirklich mit einem Krieg drohen, um seine Rechte einzufordern?
Naja, das größte Problem im Leben ist die Realität. Sie haben ständig Krieg irgendwo. Der Friede ist nur die Abwesenheit von dem Krieg, der woanders stattfindet. Afghanistan war das Krieg, Libyen war das Krieg, Mali ist das Krieg. Natürlich findet Krieg im 21. Jahrhundert statt. Wir tun nur immer so, als ob er nicht stattfindet, weil wir es natürlich mit gutem Fug und Recht nicht mögen. Überhaupt keine Frage.
Aber Wladimir Putin hat der Ukraine gestern in seiner Rede eigentlich jede Staatlichkeit abgesprochen. Ist das rational?
Nö, das ist hochemotional. Das ist eine Rede an die eigenen Leute und das ist eine Rede für die Rechtfertigung dessen, was er gerade tut. Das nennt man politische PR.
Sie kennen Putin ja persönlich. Wie haben Sie ihn erlebt? Was bewegt diesen Mann wirklich? Was geht im Kopf dieses Mannes vor?
Na ja gut, ich bin nicht so ein Psychoanalytiker. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
Aber Sie waren nah dran, deswegen.
Ja, ist schon klar. Ist schon klar. Habe ich schon verstanden. Es gibt zwei Punkte bei ihm. Er ist natürlich noch während der Zeit der Sowjetunion geboren. Er wird jetzt gerade 70, Jahrgang 52. Er ist gelernter Jurist, hat dann für den Sicherheitsapparat gearbeitet, hat dann einen schnellen Aufstieg unter Jelzin gemacht und hat in dieser Phase gesehen, als die Sowjetunion vorher zusammengebrochen war, wie schwach Russland letztendlich ist. Und die Frage mit der NATO ist natürlich eine, die ihn von Anfang an verfolgt hat. Die NATO ist 1949 gegründet worden und wenn Sie den Ausspruch des ersten Generalsekretärs noch haben, der hat gesagt, warum gründen wir die NATO in Europa? To keep the Americans in, the Russians out and the Germans down. Mit anderen Worten, war natürlich ein politisches, militärisches Instrument. Und das hat Putin immer verfolgt letztendlich. Als dann die NATO sich Mitte der 90er Jahre unter Bill Clinton weiter ausgebreitet hat, obwohl die Ansprachen anders waren, bis hin zum 2008 in Bukarest, wo die Aufnahme, die formelle Aufnahme sozusagen von der Ukraine beschlossen ist, aber ohne Datum. Putin war damals da und er hat im Grunde hat auch vor der NATO gesprochen, das vergisst man immer, hat gesagt, wir haben kein Vetorecht, aber wir wollen Ihnen allen sagen, wir haben politische Interessen. Und hat auf die Schwarzmeerflotte hingewiesen, auf der Krim. Hm. Er hat schon sehr klar damals gesagt, dass bestimmte Erweiterungen nicht gehen. Und das hat dann letztendlich auch schon zu 2014 geführt und dann jetzt zu dieser Variante. Hm. Das verfolgt ihn immer wieder, glaube ich, diese Variante, die Schwächung Russlands und das, was da jetzt gefolgt ist.
Über Putins Bedürfnis nach Sicherheit für sein Land haben wir in den vergangenen Wochen auch viel geredet. Das wird in Teilen ja auch tatsächlich anerkannt, beziehungsweise ist nachvollziehbar zumindest. Und es wurde immer wieder darüber gesprochen, wie man ihn als Partner ernster nehmen könnte, im Westen diskutiert. Aber hat er sich das Ganze nicht selbst zerstört mit seinem Handeln jetzt?
Ja, ich glaube, das ist eine ziemliche Zuspitzung, da würde ich Ihnen vollkommen recht geben, aber selbst zerstört, glaube ich, wieder nur nicht, denn es muss ja weitergehen. Es wird ja auch weitergehen letztendlich. Die Amerikaner werden nicht in den Krieg ziehen, wir werden nicht in den Krieg ziehen. Es ist eine Verschärfung der Lage und die Frage ist, wie weit reichen und so weiter unsere diplomatischen Maßnahmen. Es ist eine Zuspitzung. Stimme ich Ihnen vollkommen zu.
Aber man war zuletzt auf diplomatischem Weg zumindest nah dran, dass im Normandie-Format weiter verhandelt werden soll mit dem Einmarsch der Truppen in die Ukraine, erklärt er das Minsker Friedensabkommen quasi für tot. Ist das vernünftig?
Auf der einen Seite ja, das ist wohl so das Normandie-Abkommen. Also das Normandie-Format wird, glaube ich, weiter bestehen. Das werden die Europäer schon also nicht aufgeben. Also ich glaube nicht, dass Scholz in irgendeiner Weise oder Macron das aufgeben will, weil sie auch wissen, dass wir eine Einigung brauchen. Der Punkt ist, wie es jetzt konkret weitergeht. Das ist ein Schock, in dem wir jetzt gerade sind. Überhaupt keine Frage. Andererseits, es gibt keine andere Lösung, als weiter zu verhandeln. Denn ich glaube überhaupt nicht, dass es wirklich zu einem massiven Krieg kommen würde. Die Auswirkungen würden in Europa spürbar sein. Und ich glaube, Europa wird das nicht tun.
Was wäre denn aus Ihrer Sicht klug, wie der Westen jetzt reagieren sollte?
Der Westen hat ja, ich meine, ich fand das ganz faszinierend vor einer Woche, als ich da auch im Kreml war und Herrn Scholz und Herrn Putin da gesehen habe. Herr Scholz war durchaus klar. Was mich fasziniert hatte, war, dass er offenkundig gesagt hat, er hätte sozusagen mit Zelensky darüber geredet, möglicherweise eine Verfassungsreform durchzuziehen. Offenkundig war aber das, was dann tatsächlich auf den Tisch gekommen ist, nicht die Umsetzung dieser Autonomie. Und deswegen kam es, glaube ich, dann zu diesem massiven Eingriff.
Der Dokumentarfilmer und Journalist Hubert Seipel im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.